Was ist Natur? Ist Giersch begehrenswert? Der Lyriker Jan Wagner im Gespräch mit der Wissenschaftsjournalistin Regina Oehler. Folge 6 des Podcasts Was ist Natur? Des Museums Sinclair Haus, Stiftung Kunst und Natur.
Jan Wagner, haben Sie eine Lieblingspflanze?
Das ist eine schwierige Frage. Man müsste unterscheiden zwischen den großen Pflanzen, den Bäumen, den kleineren, den zierlicheren Pflanzen, den sogenannten Unkräutern. Also ich glaube, ich liebe Pinien zum Beispiel sehr. Das Bild von Pinien, den Duft von Piniennadeln, auch wenn mir sofort viele schöne Orte einfallen, die mit Pinien verbunden sind. Es ist ja oft so, dass man den Duft oder das Aussehen einer Pflanze an einen Ort koppelt oder eine Erinnerung. Und bei mir ist es zum Beispiel, was die Pinien angeht, der römische Friedhof für nicht-katholische Ausländer, wo John Keats, der Romantiker, begraben ist. Das ist eines der schönsten Gräber überhaupt. Und der liegt unter hohen, duftenden Pinien in einer Ecke von diesem Friedhof in Testaccio-Viertel in Rom. Und bei Pinien denke ich sofort an diesen Ort, der etwas Magisches hat, auch dank der Pinien und dank des Pinienduftes.
Und da macht schon das Wort Pinie eine ganze Welt auf. Sie sind Lyriker, Jan Wagner, und Übersetzer, Essayist, haben viele wichtige Preise gewonnen für ihre Arbeiten. Sie haben für ihr Gedichtband Regentonnenvariationen als erster Lyriker überhaupt den Buchpreis der Leipziger Buchmesse gewonnen. 2015 war das. Und 2017 sind Sie dann mit dem wichtigsten Preis für deutschsprachige Literatur ausgezeichnet worden, mit dem Büchnerpreis. Fangen wir unser Gespräch doch mit dem Gedicht an, das den Band Regentonnenvariationen eröffnet. Und das ist der Giersch. Und ich würde Sie bitten, dass Sie uns erstmal den Giersch vorlesen.
Ja, gerne. Ja, das ist ein Sonett oder eine Sonett-Überwucherung. Und der Titel lautet genauso schlicht, wie Sie gerade schon sagten, Giersch. Nicht zu unterschätzen, der Giersch. Mit dem Begehren schon im Namen. Darum die Blüten, die so schwebend weiß sind, keusch wie ein Tyrannentraum. Kehrt stets zurück wie eine alte Schuld, schickt seine Kassiba durchs Dunkel, unterm Rasen, unterm Feld, bis irgendwo erneut ein weißes Widerstandsnest empor schießt. Hinter der Garage, beim knirschenden Kies der Kirsche, Giersch, als Schäumen, als Gischt, der ohne ein Geräusch geschieht, bis hoch zum Giebel kriecht, bis Giersch schier überall sprießt, im ganzen Garten Giersch, sie über Giersch schiebt, wie verschlingt, mit nichts als Giersch.
Vielen Dank, Jan Wagner. Sie spielen mit dem Klang, Sie spielen mit der Sprache, Sie spielen mit Bedeutung, mit der Bedeutung von Klängen. Mich würde interessieren, wenn Sie so ein Gedicht geschrieben haben, in dem Sie eigentlich sich vom Klang, vom Giersch, von der Kirsche anregen lassen, ändert sich dadurch auch die Wahrnehmung, Ihre Wahrnehmung des Gegenstands, von dem die Rede ist? Also schauen Sie danach anders auf den Giersch, die Pflanze?
Ich muss dazu sagen, ich habe das Gedicht als Nicht-Gärtner geschrieben, und zwar tatsächlich nur aufgrund des Klangs. Ich saß mit Freunden in einer Runde zusammen, die alle Gartenbesitzer sind und jedes Jahr leiden unter dem Giersch. Und ich konnte zum Gespräch nichts beitragen, weil ich nur einen Balkon in Berlin zu dem Zeitpunkt hatte. Und hatte also keinerlei Ratschläge zu verteilen oder Erfahrungen preiszugeben. Aber hörte aufmerksam zu, und das Wort Giersch fiel natürlich immer wieder zwischen dem ganzen Jammern und Stöhnen und Ächzen. Und natürlich fiel mir auf, dass das Wort schön ist und natürlich, dass in Giersch die Gier enthalten ist, also den Giersch kennzeichnende schon als Wort in dem Namen der Pflanze enthalten ist. Und das natürlich ein gefundenes Fressen, oder ich sowieso nichts zu tun hatte, konnte ich im Kopf schon anfangen zu schreiben. Und natürlich war ich da als Nicht-Gärtner eher an der Sprache, an der Lautlichkeit interessiert, also am Sprachgiersch. Was hier wuchert, sind ja die Laute, wie Sie auch gesagt haben, dass das ganze Gedicht Sprache wuchert. Das heißt, ich hatte keine Sicht auf den Giersch zu dem Zeitpunkt, hatte nur das Wort Und kann insofern die Frage nicht beantworten. Ich weiß aber, dass Leute, die mit dem Giersch zu kämpfen haben und dieses Gedicht lesen, ein bisschen milder gestimmt auf ihren Garten schauen als vorher. Oder sogar sagen, ja, es ist ja tatsächlich etwas Schönes enthalten. Also die Vorsilbe un ist ja eigentlich doch eine Frechheit bei Unkraut. Es ist ja tatsächlich eine Pflanze, die etwas Faszinierendes hat. Und auch wenn Gedichte als Abwehrzauber nicht funktionieren in der Regel, ist es doch schön, wenn jemand sagt, die Sicht auf etwas hat sich verändert, hat sich ins Positive gedreht, aber doch eine Haltung annehmen lassen, die mehr Offenheit gegenüber den Dingen oder hier dem Kraut erzeugt.
Haben Sie denn danach mal genau sich einen Giersch angeschaut, eine Girschblüte?
Ja, ich habe mich auch schon während des Schreibens, ich habe mich natürlich schon mit der Pflanze befasst, aber ich hatte keine, der Giersch und ich hatten keine gemeinsame Geschichte, bevor ich das Gedicht geschrieben habe, aber ich habe natürlich mich mit der Pflanze befasst und mit dem Aussehen und dem Wesen der Pflanze, als ich es geschrieben habe, das ist ja ganz klar. Aber seitdem, ja, ich werde immer wieder mit dem Giersch jetzt konfrontiert und sehe ihn natürlich aufmerksam wie es mit Gedichten so ist. Also das Schöne ist ja auch wirklich, um die Frage allgemeiner zu beantworten, wenn man ein Gedicht gelesen hat, das einem gefällt, oder wenn man ein Gedicht geschrieben hat, das in irgendeiner Form gelungen ist, dann verändert sich die Sicht auf die Dinge tatsächlich. Und immer wenn man ein Ding dann sieht, oder eine Person sieht, ein Gegenstand, der mit diesem Gedicht verknüpft ist, dann ist die Sichtweise eine andere. Eine Sicht, die mir Offenheit zulässt, die sozusagen gleich den Gegenstand in einen poetischen, gedanklichen Kontext einbettet. Das ist etwas Herrliches. Und ich zum Beispiel kann nie eine Wassermelone anschauen, ohne an einen großen Vierzeiler von Charles Simic, dem amerikanischen Dichter, zu denken. Ganz zu schweigen, welche John Keats schon.
Wie geht dieser Vierzeiler?
Im Original geht es so, dass the watermelons, fat green Buddhas at the fruit stand. We eat the smile and spit out the teeth. Es hat Enzensberger ins Deutsche übersetzt, auf Deutsch klingt das dicke grüne Buddhas am Obststand. Wir essen das Lächeln und spucken die Zähne aus. Das sind vier Zeilen. Man kann nie wieder eine Wassermelone ansehen, ohne an grüne Buddhas zu denken oder an dieses komödiantische Szene ausspucken, das man von Stan und Ollie kennt und so weiter. Also der Blick auf die Wassermelone zum Beispiel ist auch ewig verändert durch ein großes Gedicht. Das ist schon etwas Wunderbares.
Und das Lächeln kommt dann vielleicht auch mit. Wenn wir nochmal zurückgehen jetzt von der Melone zum Giersch. Sie haben es vorher schon gesagt, Unkraut ist eigentlich kein schönes Wort. Gibt es denn Unworte für Sie?
Ja, es gibt Unworte, natürlich. Unworte in dem Sinne, dass rein Mechanisches in ihnen liegt, dass sie einfach eine Hässlichkeit haben, die schon fürs Ohr eine Beleidigung ist. Einfach Sprache, missbrauchte Sprache. Der Missbrauch eines Wortes oder einer Wortneubildung für einen bestimmten Kontext, der sich in der Realität dann auswirkt in, ja, unsozialen Verhalten, in unfreundlichem Verhalten. Das sind Worte, die nicht dafür können, wie sie verwendet worden sind, aber insofern Unworte sind, dass sie belastet und verschmutzt wurden durch die Nutzung dieser Worte. Das gibt es natürlich. Und was aber nicht heißt, dass man sie nicht auch benutzen kann. Man kann ja dann, und das ist auch etwas Wunderbares, sie literarisch wieder neu verwenden und sozusagen in einen neuen Wert zuschreiben, indem man sie verwendet. Es gibt also Worte, wie man es auch dreht und wendet, nicht ein Gedicht verwenden möchte.
Ja, ja, ja. Und es gibt ja viele politische Systeme, die von Unworten und mit Unworten leben. Und unsere Geschichte ist ja da leider auch voll davon. Ja. Da ist das Wort Unkraut schon, naja gut, das kann natürlich auch auf anderen Ebenen verwendet werden und dann kriegt es gleich auch einen ganz zeitlichen Klang. Und es gibt ja viele Menschen, die nie Unkraut sagen würden.
Ja, Unkraut genauso wie Ungeziefer, da ist man dann schon sehr, sehr schnell in einem Kontext, der an schlimmste Zeiten denken lässt natürlich. Also die Vorsilbe un ist natürlich etwas, was wertend ist und was im politischen Kontext dann schnell zu schlimmsten Missbrauch führt.
Als Sie den Büchnerpreis erhalten haben, Jan Wagner, da haben Sie eine, wie ich finde, wunderbare Rede gehalten. Die hört auf mit dem Wort irgendein Unkraut. Da verwenden Sie das Wort Unkraut. Aber eigentlich genau in dem Sinn, den Sie vorher schon so ein bisschen angetippt haben, dass eigentlich auch ein Gedicht über ein Unkraut einem die Welt eröffnen kann, gedankliche und sprachliche Räume erweitern kann. Und das finde ich jetzt wieder ein wunderschönes Bild, die Vorstellung, dass ein Unkraut mir meine gedanklichen Räume weit machen kann.
Das ist ja auch so und das ist das Herrliche an Gedichten. Also das Unkraut, auf das Sie anspielen, ist natürlich der Giersch. Und die Frage ist, wo beginnt das Politische im Gedicht und wo beginnt die Wirksamkeit eines Gedichts? Und die beginnt, so sehe ich das jedenfalls schon bei den kleinsten Dingen, wenn sie im Gedicht auf entsprechende Art verwendet werden. Und eben auch ein Unkraut oder ein Teebeutel, eine Wassermelone, all das kann sozusagen von ungeheurer Sprengkraft sein. Und deswegen im Kontext mit Büchner, dieses Unkraut. Das ist so. Und für mich ist es das Schöne am Schreiben von Gedichten, dass eben kein Ding zu gering ist. Weil alles, wenn man es recht betrachtet, eben als Wort und im dichterischen, im poetischen Kontext von ungeheurer Wirkung sein kann. Eines der wichtigsten lyrischen Werke der amerikanischen Geschichte sind die Leaves of Grass von Walt Whitman. Leaves of Grass, das ist fast nichts, das Gras, über das wir uns bewegen, das wir nicht nachdenken, niedertrampeln, erhebt er zum Titel einer der wichtigsten Gedichtsammlungen der USA, Leaves of Grass. Und Whitman schreibt in Leaves of Grass sinngemäß, diese Beere dort vorn, hätte verdient, in den Hallen des Himmels zu hängen. Und das ist natürlich so. Im Gedicht eines Walt Whitman wird das Geringste nicht zum Größten, aber es birgt das Große in sich. Wenn der Zugriff eines Whitman oder einer Dickinson oder gelingt, dann ist im kleinsten, im banalsten Ding das Größte enthalten und alle Themen klingen an. Und das ist das, was die Größe von Lyrik unter anderem ausmacht.
Und dann scheinen eben auch in sowas scheinbar Einfachem schon die vielen komplexen Zusammenhänge auf, in die auch das scheinbar Einfache steht. Und wenn wir dann bei Pflanzengedichten bleiben oder bei Tiergedichten, dann sind wir schnell eigentlich auch bei der Komplexität von Ökosystemen, die wir als Menschen gerade, als Menschen westlicher Industrienationen gerade dabei sind, ganz ordentlich aus dem Takt zu bringen.
Ja, das ist natürlich so. Und allein die Wahl des Gegenstands einer Pflanze, eines Tieres, hat im heutigen Nachdenken über die Welt natürlich einen ganz anderen Klang als noch vor 30 Jahren vielleicht. Das ist natürlich so. Dass allein die Tatsache, dass die Pflanze oder das andere Wesen ins Zentrum eines Gedichts gerückt wird und eben nicht der Mensch mit seinen Problemen, seiner Geschichte, seinen kleineren oder größeren Nöten. Allein das ist Wegrücken vom Menschen und Hinwenden zu einem Ding, das jetzt einfach grundsätzlich bedroht ist durch uns, hat natürlich schon etwas, einen ganz anderen Klang heute. Und insofern auch, oder gerät sozusagen in einen politischen Kontext, der vor 30 Jahren noch gar nicht so da war.
Hat plötzlich was Widerständiges.
Das könnte man wohl so sagen, ja, beziehungsweise es schafft auf jeden Fall den Blick zu öffnen für etwas fundamental Bedrohtes.
Und widerständig, da muss ich doch jetzt immer noch schnell noch einfügen, was Sie so wunderbar erzählt haben bei Ihrer Büchnerpreisrede, Jan Wagner, dass ja Georg Büchner, seinen hessischen Landboten diesen Aufruf zum Widerstand versteckt hat in einer Botanisiertrommel.
Ja, das war ein Detail, das mich natürlich sehr begeistert hat, dass in dieser Trommel verschiedene Blätter zusammenfinden. Flugblätter und die Blätter von zum Beispiel einer Linde, irgendetwas Gesammeltem. Das also zwei Arten von Blatt zusammenfinden. Und die Frage ist eben, welches Blatt hat welche Art von Sprengstoff zu bieten?
Tja, wie gehen Sie persönlich damit um, dass wir im Moment in einer akuten Biodiversitätskrise leben, also dass wir wirklich mit beobachten können, wie viele Naturräume um uns herum immer ärmer werden an Tierarten, an Pflanzenarten, an unterschiedlichen Ökosystemen?
Also ich glaube, es gibt niemanden, der mit oder vermutlich gibt es sie schon, aber ich persönlich kann gar nicht anders als zutiefst frustriert sein und schockiert, wenn man sieht, wie Tag für Tag die Zerstörung voranschreitet und wie düster das Bild ist einer Welt, die sich in 20 Jahren ohne eine Vielzahl von Arten uns bieten wird. Das ist entsetzlich und zutiefst frustrierend, weil man auch so machtlos natürlich ist und als Betrachter zur Kenntnis nehmen muss, dass diese furchtbare Entwicklung voranschreitet.
Aber sind wir wirklich so machtlos?
Man ist nie so machtlos, wie man glaubt natürlich, aber diese großen Entwicklungen, die offensichtlich vonstatten gehen, lassen einen doch empfinden, dass man sehr wenig tun kann. Also wenn man jetzt die neuesten Zahlen und Entwicklungen vom einst ewigen Eis hört und liest und erfährt, dass sozusagen der Prozess schon kaum mehr umkehrbar ist, weil egal was man tut, dann ist das schon eine Machtlosigkeit. Oder jedenfalls der Gedanke drängt sich auf, dass man die Macht gehabt hätte, was noch viel schlimmer ist. Man hätte vielleicht vor 10, 20 Jahren die Macht gehabt, etwas zu tun, aber dieser Punkt ist eben vielleicht schon nicht mehr erreichbar. Die schlimmste Machtlosigkeit von allen, man weiß, man hätte etwas tun können, aber der Punkt liegt in der Vergangenheit, an dem man fähig gewesen wäre. Also diese großen Prozesse sind natürlich lassen einen schon empfinden, dass man sehr, sehr wenig tun kann. Oder natürlich kann man im Kleinen politisch agiert oder ob man einfach mit Zärtlichkeit die Blaumeise betrachtet. Also das sind ja alles schon Dinge, die natürlich zu etwas führen. Die auch einfach so eine Einstellung führen können bei einem selber und bei anderen, die dann zu besseren, freundlicheren Entwicklungen führt.
Ja, und man kann sich dann vielleicht damit trösten, dass sie auch Zeilen aus Ihrem Gedicht, und Sie haben es mal in einem Interview gesagt, Jan Wagner, dass in jedem Desaster die Aster blüht. Aber bevor wir uns jetzt der Aster vielleicht widmen, für mich, also ich merke es, bei mir regt sich da der Widerspruch, denn ich denke, es kommt schon drauf an, zum Beispiel, welche Parteien wir wählen oder was für Programme die Parteien für die Wahlen vorbereiten, welche Prioritäten sie setzen, ob sie sagen, alles muss unter der Überschrift Klimakrise, Biodiversitätskrise bedacht verhandelt werden. Natürlich das große Thema soziale Gerechtigkeit, dann, das da unmittelbar mit dazugehört. Oder ob Parteien sagen, mehr oder weniger weiter wie bisher mit so ein paar Etiketten vielleicht, die wir aufkleben. Also ich denke schon, auch wenn wir manche Wunschzustände vielleicht nicht erreichen können, ist es doch ganz essentiell, welche Weichen jetzt gestellt werden. Also ich persönlich spüre gerade eben so einen Drang, mich mehr politisch zu engagieren, als ich es jemals gemacht habe, weil ich das Gefühl habe, wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, das ist gar keine Frage. Ich sage nicht, dass man resignieren sollte, aber das Gefühl der Machtlosigkeit stellt sich natürlich in gewissen Kontexten immer ein. Ich habe ja das Beispiel gerade genannt, was aber nicht heißen soll, dass man nichts tun soll. Im Gegenteil, es kann ja, wie Sie sagen, gerade Engagement befeuern. Und sollte das natürlich. Ja. Und sei es nur das Engagement der richtigen Wahl.
Ja, und dann wird es aber weiter so schöne Zeilen geben wie Denk, es blüht die Aster mitten im Desaster.
Ja, damit endet ein Gedicht, das ich für Sinéad Morrissey, die nordirische Dichterin, geschrieben hatte, dass die Aster in Desaster wächst. Das hat ja etwas Tröstendes. Natürlich ist es auch wieder ein Wortspiel, weil tatsächlich die Aster im Desaster steckt als Wort, genauso wie die Gier im Gier steckt. Aber das ist natürlich auch blüht in der größten Tristesse. So wie der prachtvolle Oleander noch die hässlichste Autobahnzufahrt schmückt, das ist natürlich auch was Tröstliches.
Ich habe mir für unser Gespräch jetzt nicht den, ich weiß gar nicht, ob Sie ein Gedicht über den Oleander gemacht haben.
Er taucht mal auf, aber es gibt kein Gedicht eigens für den Oleander bisher, nein.
Ich habe mir für unser Gespräch ein anderes Gedicht ausgesucht über einen Baum, den ich auch sehr liebe, über den Quittenbaum. Mhm. Vielleicht hören wir uns zur Stärkung den Quittenbaum, die Quitte, nein, das Gedicht heißt nicht Quittenbaum, das Gedicht heißt Quittenpastete.
Ja, ja, das ist Teil eines längeren Zyklus über Pastetengerichte, also eigentlich ein Zyklus von Liebesgedichten. Und also 18 Pastetengerichte geben den Anlass, über verschiedene Formen von Zärtlichkeit, Nähe nachzudenken. Und das ist das letzte Gedichtes, also einer Süßspeise gewidmet ist oder den Titel einer Süßspeise führt, aber es könnte genauso gut Quitten heißen. Also aus dem Kontext gerissen nenne ich es jetzt einfach Quitten, aber Quittenpastete steht eigentlich drüber. Wenn sie der Oktober ins Astwerk hängte, ausgebeulte Lampions, war es Zeit. Wir pflückten Quitten, wuchteten körbeweise Gelb in die Küche und das Wasser. Apfel und Birne reiften ihrem Namen zu, einer schlichten Süße, anders als die Quitte an ihrem Baum im hintersten Winkel meines Alphabets, im Latein des Gartens, hart und fremd in ihrem Aromen. Wir schnitten, viertelten, entkernten das Fleisch, vier große Hände, zwei kleine. Schemenhaft im Dampf des Entsafters gaben Zucker, Hitze, Mühe zu etwas, das sich roh dem Mund versagte. Wer konnte, wollte Quitten begreifen? Ihr Gelee in bauchigen Gläsern für die dunklen Tage, in Regalen aufgereiht, in einem Keller von Tagen, wo sie leuchteten, leuchten.
Ja, vielen Dank für dieses Leuchten, Jan Wagner, das uns die Quitten bringen können.
Ja, eine herrliche Frucht. Auch eine unterschätzte Frucht, aber ich liebe den Duft von Quitten und die Tatsache, dass man die Quitte erobern muss, um sie genießen zu können. Eine gewisse Widerborstigkeit und etwas Störrisches, das die Quitte auszeichnet und deswegen auch so anziehend macht, für mich.
Und dann sind wir auch wieder bei den Pinien, wo auch der Duft so eine zentrale Rolle spielt. Stimmt, bei Quitten ist es auch ein wunderbarer Duft. Und dann dieses Gelbige um die Früchte rum ist ja irgendwie auch verrückt, oder?
Dass sie so ein es ist herrlich, ja. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Der Duft ist magisch. Einfach eine Quitte im Raum zu haben, ist schon wohltuend.
Sie haben erzählt, Sie haben inzwischen auch eine Hütte auf dem Land in der Umgebung von Berlin. Aber Quittenbäume, gibt es die da auch in Ihrer Nähe jetzt?
Noch nicht, aber der wird gepflanzt. Das kommt noch.
Ja, dort. Schön. Erleben Sie Natur anders, wenn Sie in Ihrer Hütte sind, von der aus wir jetzt auch das Gespräch führen gerade eben? Also Sie sind in der Hütte, ich bin in Frankfurt und wir unterhalten uns.
Ja. Das Naturerleben ist natürlich etwas völlig anderes, ob man auf dem Land sich befindet oder in einer Stadtwohnung in Berlin-Kreuzberg oder Neukölln. Wobei man auch da natürlich Natur hat. Und gerade in Berlin ist ja die Anzahl der Arten oder der Wildtiere erstaunlich, aber die Möglichkeit, aus der Tür zu treten und direkt in der Natur zu sein, also zum Beispiel einem großen Wald, der hier vor der Tür ist, zu sein und dort zu lauschen und zu riechen, ist natürlich eine ganz andere. Ja, also die Naturwahrnehmung ist um einiges intensiver und die Möglichkeit der Betrachtung allein durch die Tätigkeit im Garten eine viel direktere, schweißtreibendere, aber auch erfüllende.
Und fallen Ihnen Wörter, Klänge, Gedichtzeilen ein bei der Gartenarbeit?
Ja, beim Gang also ohnehin ist das Spazierengehen, und das merke ich hier immer, also das wusste ich vorher schon, aber das merke ich auch hier sehr oft hilfreich beim Schreiben. Also das Gehen und das Schreiben passen wunderbar zusammen. So wie das Gedicht seinen Rhythmus hat, entwickelt man beim rhythmischen Laufen durch die Natur. Aber das ist in der Stadt ganz genauso, wobei die Ablenkungen hier vielleicht nicht weniger sind, aber doch sich weniger aufdrängen. Also das rhythmische Gehen ist dem Schreiben von Gedichten noch sehr, sehr dienlich. Also das merke ich auf jeden Fall. Und natürlich fallen einem Worte zu, nicht nur reizt der Anblick von Dingen zum Schreiben, aber auch das Nachdenken über die Namen dessen, was man dort sieht. Und das führt dann oft genug direkt zum Gedicht.
Schön.
Das Entwickeln von Gedanken und von Strophen beim Laufen ist etwas, was ganz natürlich geschieht. Und ich kenne viele Dichter, die tatsächlich nur beim Laufen schreiben. Die also spazieren gehen oder das Laufen durch die Natur zur Grundlage ihres Schreibens gemacht haben. und dann nur zu Papier bringen, was nach der Rückkehr noch im Kopf ist, was also so stark war, rhythmisch oder klanglich, dass es über die Distanz von 10 Kilometern überdauert hat und dann zu Papier gebracht werden kann.
Und wie machen Sie das? Haben Sie ein Heftchen dabei oder handhaben Sie das genauso?
Ich habe ein Heftchen, habe ich eigentlich immer dabei, und ich vermute, es haben auch die Freunde und die Bekannten, die beim Gehen schreiben, sicherheitshalber auch dabei, weil man ja doch allzu schnell vergisst, was einem an guten Dingen eingefallen ist. Ich habe ein Notizbuch dabei. Ja. Aber merke auch, dass doch vieles besonders gelungen ist, was man gedreht und gewendet hat und dann am Schluss noch im Sinn ist bei der Rückkehr. Das ist schon so, dass das beim Laufen reift und dann doch eine andere Qualität gewinnt.
Ja, jetzt haben wir vorher das Gedicht über die Quitte gehört, die ziemlich haltbar ist durch ihre Storchigkeit, finde ich. Aber Sie haben im Gespräch mal gesagt, dass in Ihren Gedichten eigentlich immer die Vergänglichkeit eine wichtige Rolle spielt.
Ja, ich glaube, dass ob man das jetzt direkt sagt oder nicht sagt, ist es doch bestimmt einer der Gründe, warum wir überhaupt Gedichte lesen und schreiben. Der Wunsch, den Moment einzufangen und die Zeit kurz anzuhalten. Und das gute Gedichte schaffen das ja tatsächlich, dass sie uns zumindest die Illusion gewähren, dass die Zeit ein bisschen angehalten oder rückgängig gemacht wurde. Also zurückreisen zu können im Gedicht. Zurückreisen tun wir ja immer, bloß das Zurückreisen im Gedicht und das Haltbarmachen von Momenten, die uns etwas bedeutet haben oder die auch etwas Bedrohliches hatten, aber eben fixiert werden können durch Sprache. Und insofern, der man habhaft werden kann, indem man sie in Sprache fasst, das ist etwas, was das Gedicht auszeichnet. Und der Wunsch, den Moment zu konservieren, ist, glaube ich, einer der Anlässe überhaupt. Und das Konstatieren, dass alles dennoch vergehen muss, diese müßige Klage, ist natürlich etwas, was im Gedicht sich immer wieder findet. Das Verschwinden, der Verlust und das dem ein Gegengewicht entgegenzusetzen durch das Gedicht selbst hat etwas sehr Tröstendes.
Genau, bei der Quittenpastete ist ja auch zum Beispiel die Erinnerung an ihre Kindheit, wie die großen und die kleinen Hände die Quitten vierteln oder versuchen, die Quitten zu vierteln.
Genau. Also die Kindeserinnerung oder auch das Beisammensein, das, also die Familie als Herkunftsort, aber auch als wärmendes Konstrukt spielt eine Rolle da, ja. Und natürlich auch eine gewisse Wehmut, aber auch im Grunde das, was ich gerade schon sagte, das Überdauern. Also wenn es leuchtete und gleichzeitig noch leuchtet, wie der Schluss ja suggeriert, dann ist zumindest im Gedicht etwas Dauer geschenkt worden. Und das passiert ja immer wieder bei gelungenen Gedichten.
Genau, bei vielen Gedichten von Ihnen, Jan Wagner. Und dieses Gefühl der Zeitlosigkeit, ich finde gerade auch in Natur, in schöner Natur, kann ich das manchmal für einen Moment erleben, indem ich einfach da sitze und irgendwie vergisst man tatsächlich einen Moment alles um sich rum und schaut und staunt.
Ja. Ich meine, wer staunt und schaut, tritt ja aus sich selbst heraus und lässt für einen Moment zurück, was einen an den Alltag bindet. Und das ist natürlich etwas, auch etwas sehr Wohltuendes. Einfach sitzen und schauen. Und auch damit fangen dann Gedichte an, natürlich. Also das ist auch die Zeit verstreichen zu lassen. Also das Verlieren von Zeit ist ja nicht etwas, das Wort Verlieren hat etwas sehr Negatives, aber sozusagen das bewusst verstreichen lassen, das herrliche Vergeuden von Minuten, um zu starren und zu staunen, das ist etwas, gerade wenn man ein Gedicht schreiben will, sehr Wichtiges.
Und vielleicht können wir jetzt ja noch mal zum Schluss noch mal den Bogen ziehen zur Biodiversitätskrise, zu dem Verlust, den wir erleben. Ich glaube, dieses sich freuen können an der Natur, das wird sicher immer möglich sein. Es wird immer irgendwelche Inseln geben an Vielfalt. Aber vielleicht ist es auch der Anfang von einer neuen Wertschätzung von Natur, dass wir einfach auch merken, was wir zum Beispiel gewinnen, wenn Städte grüner werden, wenn der Verkehr rausgeht und statt Parkplätzen Parkanlagen kommen, dass wir wieder ein besseres Gespür dafür entwickeln, wie Natur für unser Lebensgefühl ist, in jedem Alter, in jeder Lebensphase, eigentlich in jeder Lebenssituation. Und ja, was wir da alles haben und was wir auch tun können, um zu pflegen, was wir haben.
Ja, natürlich. Ich überlege gerade, versuche mir ein Gedicht vorzustellen, in dem das Wort Biodiversitätskrise vorkommen könnte. Problematisch wahrscheinlich, aber es kann trotzdem einen Beitrag liefern zum, ja, zum Vergegenwärtigen dessen, was geschieht und was wir haben.
Ich glaube, der Wortklang ist nicht schön, glaube ich. Obwohl eine Krise steckt, dann vielleicht haben wir doch das Knirschen ja, drin irgendwie.
Ein rhythmisch gesehen ein problematisches Wort für ein Gedicht.
Und dann ist es ja dann doch tatsächlich auch wieder vielleicht das kleine Spezifische, an dem wir diese großen Zusammenhänge und auch große Verluste besser erkennen können als in so einem Begriff.
Ja, ich denke schon. Ja. Diesen Bogen zu spannen vom Detail, das direkt vor einem liegt, zu den großen, komplexen Zusammenhängen, das ist tatsächlich möglich und geschieht auch oft genug in Gedichten, die zum Teil auch, glaube ich, geschrieben werden mit der Krise und mit den Gefahren und der generellen Situation im Blick. Es gibt ja tatsächlich eine man mag Schule nennen, von Eco-Poetry, also eine Gruppe von Dichtern, von Autoren, die sich der Eco-Poetry zugehörig fühlen und tatsächlich keine Agitationslyrik schreiben, aber doch sehr klar im Blick haben, was gerade geschieht und sozusagen in ihre Arbeiten direkt in den Kontext stellen dieser Krise. Also sehr gute Gedichte, aber eben eindeutig geschrieben mit Blick auf das, was droht und was geschieht. Mhm.
Ja, wohingegen Sie mit Ihren Gedichten, vielleicht zitiere ich nochmal einen Satz aus der Büchner-Preisrede, die Gedichte ja auch aus der Überzeugung herausschreiben, dass das Geringste zum Gedicht werden kann und eben dann die komplexesten Dinge in sich bergen kann und die Schönheiten wie die Dunkelheiten unmittelbar und sinnlich erfahrbar machen. Das finde ich eine sehr schöne Zusammenfassung.
Ja, ich glaube eben, dass es gar nicht nötig ist, den konkreten politischen Bezug zu nennen oder dass es gar nicht nötig ist, eine Krise sozusagen wie einen Leitartikel anzusprechen. Ich glaube, wer Gedichte schreibt und gleichzeitig politisch aufmerksam und wach durch die Welt geht, der wird, egal über was er oder sie schreibt, diese Dinge einzubetten verstehen, aber auf eine andere Art, als eine Zeitung es tun würde. Vielleicht auf eine Art, die dann auch in einem anderen Kontext etwas Tröstendes hat, in einem anderen Land, in einer anderen Zeit, eine andere Schönheit oder Dunkelheit wiederzuspiegeln versteht. Das ist herrlich. Also man liest ja, man kann heute ein Gedicht eines Dichters aus der Tang-Dynastie wie Tu Fu lesen, der in einem vollkommen anderen gesellschaftlichen Zusammenhang geschrieben hat. In einer Hütte am gelben Fluss sitzend. Und trotzdem hat man plötzlich das Gefühl, weil es große Gedichte sind, dieser Mann ist eigentlich mein Nachbar. Über die Jahrhunderte hinweg und über viele tausend Kilometer hinweg hat man plötzlich das Gefühl der Nähe, weil etwas auf so allgemeingültige Weise gefasst wurde, dass mein heutiges Leben und meine Umstände plötzlich in diesem Gedicht gefasst werden. Das ist schon großartig.
Und hat Ihr Giersch-Gedicht den Giersch begehrenswert gemacht?
Ich hoffe es. Das kann ich nicht beantworten, aber für mich wurde der Giersch sehr begehrenswert, als ich das Wort hörte. Und wenn das Gedicht dazu beiträgt, in den Augen von bisherigen Giersch-Hassern die Pflanze aufzuwerten, dann ist es auch etwas sehr Schönes.
Und immerhin ist es ja wie Quittenpasteten, ist auch Giersch essbar.
Ja, das ist richtig. Ja. Und schmeckt sehr, sehr gut.
Jan Wagner, was für ein Gedicht wollen Sie uns zum Schluss mitgeben?
Vielleicht ein Rettichgedicht, ein Gedicht, das im Rettich gewidmet ist.
Sehr gern.
Rettich. Du hast so lang an ihm gezerrt, gezogen. Nun stehst du, den Ruf der Waldohreule im Rücken, mit diesem Stoßzahn von Rettich da, ertappt wie ein Wilderer. Und hier an deinem Küchentisch, blass vor einem Klotz mit der Kälte von Marmor und schwer wie ein Unterschenkel Apolls, ein mittlerer Amor, beschleicht dich das Gefühl, du habest exakt um sein Gewicht an Gewicht verloren würdest noch leichter, leichter. Draußen knackt der Wald, rückt auf mit Augen und mit Ohren. Geschrumpft, zu wenig mehr als einem Nugget. Eine Feder im Windzug, nichts als ein Flaum. Vor diesem stummen Albino-Gott sieht man dich kaum. Sein Name, der wie ein Seufzer entwich, ein Stoßgebet, hätte ich, hätte ich. Dein Haus liegt kalt und unbewohnt unter dem Rettichmond. Ich merke beim Lesen, dass wir hier einige Themen bündeln, die wir gerade schon angesprochen hatten.
Das stimmt. Und das hätte ich, haben wir auch wieder.
Ganz genau. Ja. Das Schrumpfen des Sprechers hin zur Nicht-Existenz und der Punkt, das hätte ich oder hätte ich. Ja, das ist einiges, was wir besprochen hatten, scheint da gerade wieder aufzutauchen.
Unter dem Rettichmond. Aber ich glaube, Sie halten das Haus ganz gut bewohnbar, Jan Wagner.
Ich hoffe es, ja. Ich versuch's.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Jan Wagner, und für die Gedichte, die Sie uns gelesen haben und für die Gedichte, die Sie uns in Zukunft schreiben werden.
Danke für die schönen Fragen und das Gespräch.
Ist Giersch begehrenswert? Das war Folge 6 des Podcasts Was ist Natur? Eine Produktion des Museums Sinclair Haus, Stiftung Kunst und Natur.